Ja, ihr geliebten Geschwister, wir dürfen uns auch heute Morgen wieder über das Wesen Gottes Gedanken machen. Und zuerst möchte ich eine ganz grundlegende Frage stellen. Können wir Gottes Wesen wirklich erkennen? Diese Frage hat natürlich schon viele beschäftigt. Und wenn wir an Aussagen denken in Jesaja 55, wo es heißt, denn meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Wege, dann wird uns schon bewusst, dass wir Gott in seiner ganzen Größe nie so in dem Sinn erfassen können hier als Menschen auf dieser Erde. Und trotzdem möchte Gott, dass wir uns Gedanken machen über sein Wesen. Er möchte, dass wir ihn suchen. Er möchte, dass wir erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens. Unsere Intelligenz, unser Wissen ist ja sehr klein, sehr beschränkt. Es ist so klein, dass wir nicht einmal wissen, was Licht ist. Albert Einstein, der große Physiker, der ja sehr intelligent ist, der sehr viel erkannt hat, hat einmal gesagt, wir wissen zwar etwas über das Licht, wir wissen die Geschwindigkeit, wir wissen, dass das Licht aus Wellen besteht, wir wissen aber auch, dass das Licht aus Teilchen besteht, aber es soll mir kein Physiker sagen, er habe das Licht begriffen. Was Licht genau ist, wissen wir nicht. Es ist erstaunlich, diese Äußerung dieses berühmten Mannes, dass er bezeugen musste, wir wissen nicht wirklich, was Licht ist. Und wenn ein solcher Mann nicht einmal die Geheimnisse des Lichtes erkannt haben, wie sollen wir dann mit unserem beschränkten Denken erkennen, wie Gott ist, der ja Licht ist, und ich will noch darauf zurückkommen, Gott ist Licht. Natürlich ist sein Licht noch einmal ein anderes Licht als das Licht, was wir hier mit unseren äußeren Augen sehen können. Und die Engelwesen, die ja noch weit intelligenter sind als unsere bekannten Physiker, auch sie irren sich und haben Gott nicht wirklich verstanden. In Hiob 4,18 lesen wir, er legt seinen Engeln Irrtum zur Last. Also selbst diese hochstehenden Geschöpfe haben Gott nicht wirklich erkannt. Und vielleicht mag der eine oder andere denken, wie sollen wir hier als Menschen, die wir doch viel ein beschränkteres Denken haben, die wir eine viel beschränktere Intelligenz haben, wie sollen wir Gott wirklich verstehen? Ich möchte eine Stelle aus Apostelgeschichte 17, Vers 26 bis 28 lesen. Ich lese vielleicht schon ab Vers 23, dass wir den Zusammenhang haben. Paulus ist in Athen. Athen, eine Stadt der vielen Götter, der vielen Heiligtümer, der vielen Philosophen. Paulus geht umher, und als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war, einem unbekannten Gott. Da war offensichtlich mal etwas geschehen in Athen. Man hatte es mit einem Gott zu tun, der nicht bekannt war, und diesem Gott weihte man einen Altar. Erstaunlich. Und dann sagt er, was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, noch wird er von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte. Unser Gott braucht nicht, dass wir ihn bedienen. Er hat nichts nötig, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Wir hören es wieder. Er ist der Allesgebende. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, indem er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Warum? Dass sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten, obgleich er nicht fern ist von jedem von uns. Er hat also die Zeiten bestimmt, die Zeit unseres Lebens, die Zeit, wo wir eine bestimmte Arbeit machen, die Zeit, wo wir wohnen, die Zeit, wie lange wir verheiratet sind, die Zeit, wo wir mit bestimmten Menschen zusammen sind. Er hat aber auch unsere Grenzen fixiert, und hier denke ich nicht nur an die Grenzen der Völker. Deutschland hat ja eine Grenze, Schweiz hat eine Grenze. Ich denke auch an unsere ganz persönlichen Grenzen. Jeder von uns ist schon auf irgendeine Art und Weise an seine persönlichen Grenzen gestoßen. Merkt, hier bis hierher komme ich, aber irgendwie weiter komme ich nicht. Oder wir sagen auch oft, da bin ich an meine Grenzen gestoßen. Und diese Begrenzungen, die haben durchaus ihren Sinn. Diese Begrenzungen haben den Sinn, dass wir merken, wir sind beschränkt in unserer Kraft, beschränkt in unseren Begabungen, beschränkt in unserer Weisheit. Und genau diese Begrenzungen sollen uns dazu führen, Gott zu suchen. Gott hat uns die Grenzen gegeben, auf dass wir ihn suchen. Natürlich, wir durften Gott finden. Wir durften den Herrn Jesus Christus finden. Wir müssen nicht mehr nach dem Gott, der alles erschaffen hat, suchen. Und trotzdem hört unsere Suche in dem Sinn nicht auf. Wenn wir im Alltag stehen, dann suchen wir ja Gott immer wieder in einer ganz bestimmten Angelegenheit. Wir versuchen herauszufinden, was will er mir jetzt sagen? Was ist jetzt dran? Was ist deine Meinung? Wir suchen ihn. Von Jesus lesen wir auch, dass er sagt, ich suche den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das heißt, auch er hat gesucht. Und dieses Suchen empfinden wir manchmal als etwas Unangenehmes, aber dieses Suchen ist äußerst kostbar, auch wenn es manchmal mühsam ist. Gott möchte also, dass wir ihn suchen. Er möchte, dass wir von ihm etwas erwarten, dass er uns etwas gibt. Das wünscht sich Gott. Er sucht Gemeinschaft mit uns. Und wenn er Gemeinschaft mit uns sucht, dann erwartet er manchmal auch eine gewisse Hartnäckigkeit. Ihr kennt das Gleichnis von der Witwe, von der armen Witwe, die immer zum Richter ging. Und der Richter hat sie immer abgewiesen, aber sie blieb hartnäckig. Immer wieder kam sie zu ihm, und dann hatte der Richter irgendwann einmal so genug, dass er sagt, ja, ich verschaffe ihr Recht, dann habe ich endlich Ruhe von ihr. Und dieses Beispiel nimmt unser Herr Jesus und sagt, genauso wie diese Witwe, so sollt ihr quasi den Vater bestürmen mit euren Angelegenheiten. Werdet nicht müde. Paulus hat das auch gemacht. Als Paulus geschlagen wird vom Satans Engel, bittet er den Herrn, Herr, nimm ihn weg. Ich kann doch nicht so arbeiten, wenn ich geschlagen werde, wenn ich so schwach bin. Kann ich dir doch nicht nützlich sein? Gott antwortet nicht. Ein zweites Mal, hartnäckig bleibt Paulus dran. Wieder antwortet er nicht. Und viele Geschwister hätten vielleicht dann gesagt, ja, wenn er mich nicht antwortet, was will ich dann? Höre ich auf? Er will mir keine Antwort geben. Paulus bleibt dran und fragt ein drittes Mal. Und dann sagt ihm der Herr, lasst mir an meiner Gnade genügen. Suchende Menschen, und wir sind auch suchende Menschen, obwohl wir den Herrn der Herrlichkeit gefunden haben, haben eine wunderbare Verheißung. In Sprüche 8, Vers 17 sagt die Weisheit von sich, und wir wissen, Christus ist die Weisheit. Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. Wir werden ihn finden. Und Sprüche 28, Vers 5 lesen wir, böse Menschen verstehen nicht, was recht ist. Aber die den Herrn suchen, die ihn suchen, verstehen alles. Könnt ihr das nachvollziehen? Verstehen wir alles, wenn wir den Herrn suchen?
Das, was notwendig ist, verstehen.
Greift hier der, ich weiß nicht, ob es Salomo geschrieben hat, greift er hier nicht ein bisschen zu hoch, wenn er sagt, die den Herrn suchen, verstehen alles? Alles? Wirklich alles? Ich glaube, dass wenn wir den Herrn suchen und in dieser Suche dranbleiben, dass uns der Herr immer mehr Verständnis gibt, auch Verständnis gibt für die Dinge, wie wir im Leben geführt wurden. Gerade heute Morgen hat der Otto zu mir gesagt, ich habe viel Schweres erlebt und diese 5,5 Jahre, wo meine Frau krank war, also da habe ich manchmal mit Gott ein bisschen, wie hast du es gesagt?
Gehadert.
Genau. Und heute sagst du, ich
hat eine Antwort gegeben, hat gesagt, oh Otto, weil die 5,5 Jahre Lebenszeit an den Ionen gewesen, das ist nur wenig.
Deswegen war ich getröstet. Das sind Klacks. Ja. Und heute, ich denke, auch wenn du es damals vielleicht noch nicht so verstanden hast, heute verstehst du, warum er dich so geführt hat und nicht anders. Und ich darf auch heute verstehen, warum meine Frau während 2 Jahren eine schwere Depression hatte und wir manchmal nicht mehr aus noch ein mussten. Ja. Meine Frau geplagt war von Selbstmordgedanken und diese schweren Dinge. Und heute dürfen wir verstehen, dürfen wir diesen Weg verstehen, diesen schweren Weg verstehen. Also wenn wir den Herrn suchen und wenn wir dranbleiben, dann werden wir immer mehr auch verstehen, wie er uns führt. Und wir werden auch verstehen, warum er manchmal andere Menschen in einer Art und Weise führt, wo man menschlich sagen muss, das ist doch einfach zu hart, muss das wirklich sein? Wir werden es immer mehr und immer besser verstehen. Paulus kommt ja so weit und sagt, das gegenwärtig Leichte unserer Drangsal ist nicht wert, verglichen zu werden mit der zukünftigen Bürde oder mit dem zukünftigen Gewicht der Herrlichkeit. Das ist kein Vergleich. Und wenn ich heute manchmal höre, wie Menschen unsagbar leiden, Schwerstes durchmachen in Gefängnissen, in Folterungen und weiß nicht was, dann denke ich, lieber Vater, warum mutest du das diesen Menschen zu? Das geht doch über die Grenze des Belastbaren. Und wie kann dann ein Paulus sagen, diese Leiden sind nicht wert, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit? Unglaublich. Es ist unglaublich, dass er so etwas sagen kann, wo wir doch von diesen Leiden das Gefühl haben, es ist so schwer, warum lässt du überhaupt so etwas zu? Wer sich nur schon einmal überlegt hat, wie furchtbar eine Kreuzigung ist. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gemacht habt. Ich habe das mal gemacht. Ich habe mich mal in die Situation hineinversetzt, wie das ist, wenn dann die Nägel eingeschlagen werden und wie man dann hängt und das über Stunden. Und wenn man sich das so vorstellt, dann kommen einem die Tränen und dann fragen wir, ja, warum hast du dir, lieber Jesus, so etwas überhaupt zugemutet? War es das wirklich wert? Und dann kommt wieder das Wort des Paulus, diese Leiden können nicht verglichen werden mit der zukünftigen Herrlichkeit. Was muss das für eine Herrlichkeit sein? Kürzlich ist Bruder Reinhold Krüger, ich weiß nicht, wer ihn gekannt hat, gestorben mit weiß nicht, war etwas über 50.
52.
52. Und ich habe von seiner Frau gehört, so in den letzten Tagen, oder es war wahrscheinlich am zweiten, dritten, letzten Tag, oder letzten sogar, hat er, die Familie war versammelt, die Großfamilie Krüger, um sein Sterbebett. Und danach hat er gesagt, meine liebe Familie, ihr könnt euch vorstellen, wie wunderbar die Herrlichkeit ist. Ihr könnt sie euch so schön vorstellen, wie ihr wollt. Ich sage euch, es ist noch viel schöner. Noch viel schöner. Und wenn es dem Sterben entgegengeht, dann wird es ja immer enger. Dann spürt man immer mehr Schmerzen, man wird immer ohnmächtiger, man wird immer hilfsbedürftiger. Und gleichzeitig kommt man in einen Bereich hinein, der so herrlich ist, plötzlich sieht man in eine Herrlichkeit hinein und man kann seinen Angehörigen gar nicht mehr richtig sagen, was man sieht. Man kann nur sagen, es ist wunderbar, freut euch darauf. Und ich sage euch, liebe Geschwister, wenn wir nur eine Minute in die Herrlichkeit Gottes hineinschauen könnten, wir wären so beglückt, so befriedet, dass wir keine Probleme mehr damit hätten, wenn wir beleidigt würden. Oder wenn da etwas nicht stimmt, oder da etwas fehlt, oder vielleicht da etwas passiert ist. Das wäre für uns kein Problem mehr. Weil wir wissen, das, was kommt, das ist so herrlich. Das ist nicht zu vergleichen, was wir hier an Mühsal erleben. Seine Frau hat mir dann auch gesagt, weißt du, in dem Augenblick, wo er gesagt hat, es ist so schön, ihr könnt es euch nicht mehr schöner vorstellen, und er wollte eigentlich schon ein bisschen erzählen, was er da sieht, da hat ihn der Herr die Stimme nie weggenommen. Da konnte er nicht mehr sprechen, also er hat das wie verborgen, der Nachwelt verborgen. Und liebe Geschwister, wenn es in eurem Leben auch enger wird, wenn ihr merkt, jetzt geht es dem Ende zu, dann ist klar, auf der einen Seite haben wir große Angst, was erwartet uns noch, welche Schmerzen müssen wir noch ertragen, aber auf der anderen Seite dürft ihr euch auch freuen und sagen, jetzt lässt mich der Herr Dinge erleben, von denen ich bis jetzt noch gar nichts geahnt habe oder keine Ahnung davon habe. Das Nachdenken über das Wesen Gottes ist etwas Wunderbares. Die Gottliebenden können sogar in Bereiche vorstoßen, die für alle anderen Wesen undenkbar sind. Lesen wir die bekannte Stelle in 1. Korinther 2, Vers 9 bis 12. Lassen wir uns wieder daran erinnern, was die Korinther Gemeinde, was das für eine katastrophale Gemeinde war. Knabenschänder, Ehebrecher, Neider und weiß nicht was. Und dieser Gemeinde schreibt nun Paulus, schreibt er doch, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschenherz gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Uns aber, auch die Korinther, die schlimmen Korinther, hat Gott es geoffenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Wir haben die Möglichkeit, durch den Geist in die Tiefen Gottes hineinzuschauen, in seine unendliche Liebe, in sein innerstes Wesen. Was für eine Verheißung. Wenn wir Gott von ganzem Herzen lieben, wenn wir seine Ehre und seinen Ruhm suchen und uns ganz ihm hingeben, lässt er uns in Dinge und Geheimnisse hineinschauen, die uns so beglücken, dass sie alles andere in den Schatten stellen. Plötzlich sind wir von ihm so ergriffen, dass uns die Lust der Welt nicht mehr ziehen kann. Wir kommen immer mehr in den Geist hinein, mit anderen Worten, wir wandeln im Geist, und dies bewirkt Folgendes: Wenn wir im Geiste wandeln, werden wir die Begierde des Fleisches nicht mehr erfüllen. Das lesen wir in Galater 5, 16. Im Geiste wandeln. Was heißt das, im Geiste wandeln? Das heißt doch mit anderen Worten, ich bin ganz im Geist drin. Er umgibt mich von allen Seiten. Das heißt, ich mache mir bewusst, ich bin von Gottes Geist total umgeben und ich will mich nur an ihm orientieren. Ich will mich nur noch an den wesenhaften Dingen orientieren. Ich will in allen Dingen, die mir begegnen, im Alltag will ich ihn erkennen, wie wir das ja in Sprüche 3 lesen. Und wenn wir ihn anschauen, das können wir nur dann, wenn wir uns mit seinem Wesen, mit seinem Wort beschäftigen, dann geschieht eine radikale Veränderung in unserem Leben. 2. Korinther 3, 18, die bekannte Stelle. 2. Korinther 3, 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an, wie herrlich er ist. Und werden so verwandelt in dasselbe Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Aha, es geschieht von ihm. Er ist der Wirkende. Sein Geist bewirkt das. Auch wenn wir ihn erforschen dürfen, auch wenn wir ihn suchen dürfen und sogar die Tiefen Gottes erforschen dürfen, und das ist uns verheißen, so ist doch Folgendes klar. Je mehr wir über ihn wissen, desto mehr ist uns auch klar, dass wir als sterbliche Menschen nur einen Bruchteil von seinem Wesen erfassen können. Ich möchte das anhand eines Bildes deutlich machen. Angenommen, ich weiß von Gott so viel, ich nehme jetzt mal diese Größe, so viel weiß ich von Gott, dann ahne ich, dass Gott irgendwie so groß ist. Und mein Wissen und das, was ich ahne, das ist irgendwie noch in einem gewissen Verhältnis. Wenn ich so viel von Gott weiß, durch sein Wort, dann ahne ich, dass Gott so riesig ist wie dieser Raum. Und dann merke ich, obwohl ich mehr weiß, dass ich eigentlich im Verhältnis zu dem, was ich ahne, viel kleiner bin. Und wenn ich so viel weiß, dann ahne ich, dass Gott plötzlich so groß ist, wie sie diese ganze Umgebung, wie bis zum Horizont hier hinten. Ich ahne eine Riesengröße und diese Größe ist im Verhältnis zu diesem großen Raum immer noch kleiner. Ich werde immer noch unbedeutsamer. Und das ist ein Geheimnis. Je mehr wir von Gott wissen, desto mehr wird uns klar, dass wir eigentlich vor ihm, was unser eigenes betrifft, völlig unbedeutsam sind. Und trotzdem liebt uns Gott. Und trotzdem gibt er uns eine Identität, die uns noch viel zu wenig, bei der uns noch viel zu wenig klar ist, was sie eigentlich beinhaltet. Was sie beinhaltet. Und wir sehen das deutlich. Ich denke an einen Hiob. Wenn ihr das 29. Kapitel lest, dieser Hiob kann von sich sagen, bevor er liegt, kann er sagen, der Fels neben mir ergoss Ölbäche. Also der Christus neben mir hat eine Fülle des Geistes ergossen. Ich war Auge dem Blinden. Ich war Fuß dem Lahmen. Ich ließ das Herz der Witwe jauchzen und ich untersuchte das Recht derer, die ich nicht kannte. Wenn ich in die Stadt kam, da erhoben sich die Ältesten und taten ihre Hand auf den Mund und die jungen Männer versteckten sich. Hiob hatte eine unglaubliche Autorität. Er hatte auch einen unglaublichen Einblick in das Wesen Gottes. Er war erfüllt mit Gottes Geist. Und er hatte eine Anerkennung, die so groß ist, wenn wir das ein bisschen näher studieren, dann müssen wir sagen, da sind wir im Vergleich zum Hiob, sind wir eigentlich wirklich unbedeutende Persönlichkeiten. Und dann kommt das Leiden über Hiob und Hiob sucht nach Gott und Gott antwortet ihm nicht. Er schweigt einfach, er ist einfach still und er sagt, Was ist? Warum antwortest du mir nicht? Warum hast du dich mir entzogen? Und dann plötzlich kommt die Begegnung mit Gott und jetzt sagt dieser Mann, der eine ganz gewaltige Größe hat in Hiob 42, 1 bis 6. Und Hiob antwortete dem Herrn und sagte: Ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Das heißt, in dem Augenblick, wenn wir Gott wirklich sehen in seiner Herrlichkeit, dann ist uns klar, für dich ist gar nichts unmöglich. Alles, was du machen willst, das tust du auch. Kein Plan ist für dich unausführbar. Das ist mir heute klar. Da gibt es immer wieder Leute, die sagen, ja, Gott kann nur so weit, wie der Mensch auch will. Wenn der Mensch nicht mehr will, dann ist Gott am Ende seines Lateins. Nein, nein. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? Und in Kapitel 38 lesen wir, mit Worten ohne Erkenntnis. Aha. Da gibt es also solche, die äußern Worte der Erkenntnis, die haben ein großes Wissen, haben aber keine Erkenntnis. Das heißt, ihr Wissen hat sich nicht mit ihrem Leben eins gemacht. Und wenn wir Dinge sagen, wenn wir Wissen äußern, das sich noch nicht mit unserem Leben eins gemacht hat, dann verhüllen wir den Ratschluss. Das ist ganz gefährlich. Wenn wir Dinge sagen, die sich noch nicht mit unserem Leben eins gemacht haben, dann verhüllen wir den Ratschluss Gottes. Das ist eine ganz gefährliche Sache. Geben wir Acht, was wir sagen. Und dass das, was wir sagen, dass das sich mit unserem Leben eins gemacht hat. Nicht einfach nur da oben gespeichert ist. Und jetzt sagt dieser Hiob, der wirklich eine Persönlichkeit war, sondergleichen, so habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Höre doch, ich will und ich will reden, ich will dich fragen und du sollst es mich wissen lassen. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Hiob wurde plötzlich, als er den Herrn sah, in seiner ganzen Herrlichkeit wurde er plötzlich klein, bedeutungslos im Angesicht Gottes. Und wisst ihr, was das Wunderbarste ist? Wir werden in seinem Angesicht klein und bedeutungslos und dürfen trotzdem sehen, wie unendlich er uns liebt und uns eine Identität gegeben hat, die alles andere in den Schatten stellt. Wir dürfen in Gott hineinschauen und uns über sein Wesen freuen. Das macht uns aber gleichzeitig auch klein und demütig. Wir erkennen unsere Nichtigkeit und freuen uns umso mehr, dass dieser allmächtige Gott und Vater uns trotzdem liebt. Und dann, was macht dieser Gott und Vater? Er gibt uns nicht nur eine wunderbare Identität, sondern er lässt uns durch Paulus sagen, wie sollte er uns mit ihm, nämlich mit Christus, nicht auch alles schenken? Alles? Alles ist euer. Es ging mal ein Bruder ging durch, ist mal Zug gefahren und dann nachher waren gegenüber da jemand da und dann sah man die schönen Hügel und dann sagte, ja, das gehört meinem Vater. Dann meinte, ja, das gehört auch meinem Vater. Oh, Sie haben auch einen reichen Vater. Und immer mehr kam es dann darauf, dass er eben den Vater im Himmel meint, der dem alles gehört und das alles will er uns schenken. Aber nicht in erster Linie das Vergängliche hier, sondern eben das Zukünftige, das Wesenhafte, das Unsichtbare, das Dauerhafte, das Unverderbliche, das schenkt uns Gott. Eine Eigenschaft Gottes ist, wie bereits erwähnt, dass er Licht ist. Licht ist etwas Wunderbares, etwas Geheimnisvolles, etwas kaum Fassbares. Gott ist Licht und weil er Licht ist, lassen sich viele Merkmale und Wesenseigenschaften Gottes daraus ableiten. Der Apostel Johannes hat dies in einmaliger Weise erkannt. In seinem Evangelium und in seinen Briefen wird dies immer wieder eindringlich betont. Lesen wir 1. Johannes 1, Vers 5. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Gar nichts. In ihm ist alles Licht. Alles. Dort, wo er ist, ist auch Licht. Dort, wo er ist, wird es hell. Seine Gegenwart lässt alles hell werden. Ich habe mal von einem Bruder gehört in Saudi-Arabien, der wurde massiv geschlagen, hatte überall Schmerzen am ganzen Körper und dann haben sie ihn noch in einen Kerker hineingeworfen. Und das sind dann nicht die Gefängnisse wie in Deutschland, sondern schlimmere. Und da lag er nun, hatte Schmerzen, fühlte sich total elend. Und dann plötzlich spürte er die Gegenwart Gottes in einer Weise, wie er es sonst noch nie gespürt hat. Es kam ein Friede über ihn. Und er hat dann im Nachhinein gesagt, ihr lieben Geschwister, ich war in meinem ganzen Leben vorher und nachher nie so glücklich wie damals in diesem Gefängnis, nach den Schlägen. Das heißt, wenn er da ist und wenn er seine Gegenwart uns spüren lässt, dann spielen die äußeren Umstände absolut keine Rolle. Es spielt keine Rolle, ob wir gesund sind, ob es uns gut geht oder ob es uns schlecht geht, ob wir an einem Ort sind, wo man uns hasst. Spielt absolut keine Rolle. Wenn er da ist, dann ist das Himmelreich da, dann ist das Paradies da, dann ist Glückseligkeit da. Und trauen wir unserem Gott zu, dass er uns gerade an diesen Orten begegnen kann, wo wir uns am allermeisten davor fürchten. Wenn wir ins Krankenhaus kommen und operiert werden und nicht wissen, wie wir aufwachen und ob wir aufwachen und mit welchen Schmerzen, da kann Gott wunderbar wirken. Er gibt uns da natürlich auch manchmal Zeiten, wo wir uns so fühlen wie Hiob, wo wir denken, wo ist nun Gott? Er antwortet nicht, ich spüre ihn nicht, ich fühle mich alleingelassen. Und trotzdem, auch wenn wir uns so fühlen in gewissen Zeiten, auch dann umgibt er uns, das dürfen wir wissen. Also die Gegenwart Gottes ist das Entscheidende, dass da ist Licht, wenn wir in seiner Gegenwart sind. Da bekommt alles einen Sinn, wenn wir Licht haben, dann verstehen wir plötzlich alles. Stellen wir uns vor, in diesem Raum wäre es stockdunkel und wir wären noch nie in diesem Raum gewesen. Wir hätten keine Ahnung, wie es da drin aussieht. Wir würden auch nicht verstehen, warum ich jetzt mich da anschlage mit dem Zähnen, wenn ich da vorbeigehe. Wir müssen alles abtasten. Und dann plötzlich wird es Licht. Und dann wird uns plötzlich klar, hier hat es ja schöne Tische, schöne Stühle, wunderbare Bilder, eine herrliche Aussicht und da schöne Pflanzen, grüne. Es wird plötzlich klar und wir verstehen unsere Umgebung. Und wenn wir Licht haben, dann verstehen wir eben auch, wie Gott uns führt und warum er uns so und nicht anders führt. Plötzlich wird uns das klar und wir können unseren Gott immer wieder von Neuem bitten, dass er uns Licht gibt, dass er uns die inneren Augen öffnet. Paulus bekam Licht in Bezug auf sein Leiden, als der Herr ihm gesagt hat, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Stärke, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Plötzlich bekommt er Licht und sieht und merkt plötzlich, aha, meine Schwachheit, die ich trage an meinem Körper, ist ja aus geistlicher Sicht ein gewaltiger Segen. Da kann Gott in ganz besonderer Weise in mir wirken, in einer Art und Weise, die ich bis jetzt noch nicht erkannt habe. Was sind die Eigenschaften des Lichtes? Er vermittelt, oder das Licht vermittelt Leben. Es gibt wahres Leben. Ohne Licht können die Pflanzen nicht leben, können wir Menschen nicht leben, können die Tiere nicht leben. Das Licht vermittelt Leben. Wir lesen ja auch in 1. Johannes, nein, in Johannes 1, dass das Licht das Leben der Menschen war. So sinngemäß. Wir kommen nochmal darauf. Und das Licht, es macht die Finsternis hell, es deckt alles auf, er macht alles sichtbar, auch das Verborgene des Herzens wird sichtbar durch das Licht. Wir sehnen uns oft nach der Gegenwart Gottes. Aber, und wir bitten ihn, Herr, komme du in mein Leben, lass du mich deine Gegenwart spüren, aber gleichzeitig haben wir auch Angst, dass er in unserem Leben Dinge aufdeckt, die wir nicht ändern wollen. Da ist vielleicht irgendetwas, von dem wir sagen, ja, also ich möchte mit dir über alles reden, aber über diese Sache möchte ich nicht reden. Und unser Herr sagt, ja, aber ich möchte mit dir über diese Sache reden. Und weil wir dann das verdrängen, haben wir Mühe mit dem Herrn in Gemeinschaft zu kommen, weil wir denken, nein, über das kann ich im Moment nicht reden. Und ich möchte ein bisschen der Frage nachgehen, warum wir gewisse Bereiche unseres Lebens ausklammern in der Beziehung mit Gott. Warum das so ist? Warum ist es so, dass wenn wir zum Beispiel gewisse Gedanken gerne denken und wir merken, gleichzeitig, eigentlich sollte ich diesen Gedanken gar nicht nachgehen. Ich sollte mich mit etwas anderem beschäftigen. Aber ich will mich noch mit dem beschäftigen, weil mir das eine gewisse Befriedigung gibt, wenn ich diesen Gedanken nachgebe. Jetzt möchte ich mal die Frage in den Raum stellen, warum trauen wir uns oft nicht, genau solche wunden Punkte unseres Lebens mit unserem Gott zu besprechen? Hat jemand eine Ahnung? Es ist nämlich noch wichtig, dass wir wissen, warum das so ist.
Scham.
Scham?
Weiter. Bequemlichkeit.
Wie?
Bequemlichkeit.
Ja, weiter.
Bedürfnis, ich gehe in der Farbe.
Ja, warum? Und jetzt genau warum? Das ist für mich ganz entscheidend. Warum wollen wir es nicht geändert haben? Was ist der Punkt?
Weil das ein schmerzvoller Weg sein wird für meine alten Menschen.
Das ist sicher ein Punkt. Und ich möchte es jetzt noch ein bisschen konkretisieren, in dem Sinn, dass ich sage, wenn ich jetzt das besprechen muss mit Gott und ich das mit ihm berede und ich es nachher wieder mache, dann fühle ich mich noch schuldiger. Und vor dem habe ich Angst. Und weil ich Angst habe, nachher noch schuldiger zu sein, verdränge ich es lieber. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt, warum wir gewisse Dinge nicht mit Gott besprechen.
Und schuldbelastet sein macht uns klein.
Das macht uns klein, das wollen wir und natürlich nicht. Genau. Und der zweite Punkt ist, wenn wir gewisse Dinge ablegen müssen, dann haben wir den Eindruck, dass wir eine gewisse Lebensqualität verlieren. Eine sogenannte Lebensqualität. Und wir trauen es unserem Gott nicht zu, dass er das Vakuum, das sich bildet in uns, mit etwas anderem noch viel besserem ausfüllt. Es ist wieder eine Frage des Glaubens, respektive des Kleinglaubens. Also, ich, ja.
Hat was mit Sterben zu tun.
Ja.
Ich sterbe täglich.
Ja. Ja.
Ich glaube, man kann in die Situation rein sagen, Sprüche 28, 13, wer seine Übertretungen verbirgt, hat kein Gelingen hat.
Ja.
Wer sie bekennt und lässt und es hinstellt, wird wandert und keiner lange.
Ja. Ich habe, das ist ganz wunderbar und das dürfen die immer mehr erkennen, liebe Geschwister, ich habe gewisse Gedanken, von denen ich wusste, sie sind nicht recht, habe ich über Jahre praktiziert und ich habe sie verdrängt. Und bis dann eines Tages mir der Herr die Gnade gegeben hat, einmal Mut zu haben und das mit ihm ganz offen zu besprechen und zu sagen, Vater im Himmel, du siehst, ich denke das gerne und ich denke es immer wieder und ich weiß, dass es falsch ist und ich habe Angst, dass ich das in Zukunft wieder denke und dass meine Schuld noch größer wird. Ich hatte den Mut, das zu thematisieren. Es gibt kein Tabuthema in unserem Leben mit Gott. Er kennt uns ja noch viel besser als wir uns selber. Und das hat dann eben zur Folge gehabt, dass es nachher immer schwächer wurde, dieses Denken, eben das negative Denken. Gott hat Gnade gegeben und es mir Stück um Stück weggenommen. Und heute bin ich einfach beglückt darüber, dass mein Gott so lange Geduld gehabt hat mit mir. Ja, er hätte ja nach 2 Jahren sagen können, jetzt Daniel, jetzt hast du es immer noch nicht begriffen, weg. Jetzt ist für dich aus vorbei, nein. Er hat Geduld. Er hat Zeit. Er weiß ganz genau, was es braucht, damit wir innerlich überhört werden. Er kommt nie in Verlegenheit. Auch bei mir nicht. Wunderbar. Wenn er in die Gegenwart kommt, dann wird alles hell, dann wird alles offenbar, unsere ganze Nichtigkeit. Als Jesaja in den Himmel gesehen hat, da wurde er so klein, da fiel er auf sein Angesicht und sagte, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen inmitten eines Volkes, unreinen Volkes. Er wurde völlig bedeutungslos. Obwohl wir von Jesaja gar nichts Negatives lesen. Wir lesen nicht von einer Sünde wie bei David oder bei anderen. Er war ein wirklich vorbildlicher Prophet, der sich dem Herrn hingegeben hat. Und dann sieht er Gott und dann wird er klein und bedeutungslos. Und dann kommt die Kohle vom Altar Gottes und berührt seine Lippen und er hat reine Lippen. Kohle. Was ist das? Feuer. Was könnte das sein?
Der Geist.
Der Geist, die Liebe. Wenn ihr den Feind, den Hunger, wenn ihr dem zu essen gebt, dann werft ihr feurige Kohlen auf sein Haupt. Und die Liebe Gottes ist eine Flamme, ja. Das ist ein Feuer. Aber wenn dieses Feuer uns läutert, dann sind wir rein. Wunderbar. Durch das Licht sieht man Gegenstände und Formen auf weite Distanzen. Wenn hier dunkel wäre, stockdunkel, ich würde nicht sehen, dass da vorne eine Fensterfront ist und dahinter eine Terrasse und noch weiter hinten ein wunderbarer Wald, der zum Schwarzwald gehört. Das würde ich nicht sehen. Durch das Licht sehe ich, was in weiter Ferne ist und dann kann ich mich orientieren und kann auch den richtigen Weg gehen. Und was ist eigentlich ein geistliches Licht? Kennen wir die Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet? Das prophetische Wort. Und das Traurige ist ja, dass in vielen Freikirchen und Gemeinden das prophetische Wort immer mehr auf die Seite geschoben wird. Und sie sehen immer weniger weit. Sie haben keine Ahnung mehr, was in der Endzeit abläuft. Sie wissen nicht, was im tausendjährigen Reich abläuft. Und sie wissen schon gar nicht, was in der Vollendung der Zeit halt geschieht. Und sie kennen auch die Anfänge nicht. Unser Wort gibt uns Licht und dieses Licht leuchtet so weit, dass wir an den Anfang sehen dürfen. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und ans Ende sehen dürfen und Gott wird sein, alles in allem. Dieses Licht gibt uns nur das Wort Gottes. Sonst finden wir nirgends so ein Licht. Das Licht wärmt, seine Liebe erwärmt unseren Geist, unsere Seele, unser Herz. Durch Licht wird uns erst die Buntfarbigkeit der Schöpfung bewusst. Sein Licht lässt uns in die Vielfältigkeit der Wege Gottes hineinblicken. Wenn hier ein ganz schwaches Dämmerlicht ist, dann sehen wir so Konturen, dann sehen wir knapp, dass da hinten noch Stühle sind, ein Tisch sind und da eine Türe. Aber es ist dann in diesem Raum alles grau. Schwarz, grau, dunkelgrau. Es hat keine Farben. Erst wenn das Licht kommt, sehen wir die Verschiedenartigkeit der Farben. Und die Verschiedenartigkeit der Wege Gottes, die dürfen wir dann auch erkennen. Und wir dürfen auch erkennen, dass diese Verschiedenartigkeit Gott gewollt ist. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir Gläubigen folgenden Fehler machen. Wir erleben, wie Gott uns führt, wie er, was er für wunderbare Dinge mit uns vorhat, und er gibt uns gewisse Erkenntnisse aus seinem Wort, und wir merken, das hat uns Gott gegeben. Und wenn wir dann mit Geschwistern zusammenkommen, die von Gott etwas ganz anderes bekommen haben, dann haben wir Mühe damit. Warum? Wir haben Mühe damit, weil wir denken, also wenn Gott mir das gezeigt hat, dann sollte er doch das dem anderen auch zeigen. Aber Hand aufs Herz. Wie kann das Auge die gleiche Funktion übernehmen wie die Hand? Das Auge, das in die Ferne sieht, muss nicht wie die Hand irgendwo etwas anlangen und seine Hand, die Hände machen sich dreckig, die kommen in Berührung mit gewissen Dingen, aber das Auge, das darf nicht mit Dreck in Verbindung kommen, das muss sauber bleiben. So haben wir Geschwister ganz unterschiedliche Aufgaben. Der Darm hat eine ganz andere Aufgabe als die Niere und der Fuß eine andere als das Ohr. Und doch sind alle wichtig. Alle sind wichtig und brauchen wir, und wir müssen uns auch akzeptieren, dass wir verschieden geführt werden, und wir müssen nicht denken, weil jetzt der andere anders geführt wird als ich, ist er nicht von Gott geführt. Und das stimmt einfach nicht. Die anderen werden anders geführt und sie sind trotzdem von Gott geführt. Ich denke, wir haben auch deshalb damit Mühe, weil wir denken, wenn der andere so anders geführt wird, kann es sein, dass meine Führung dann eben doch nicht ganz richtig ist. Es kommt dann eine so kleine Unsicherheit in uns hoch. Und die verdrängen wir, von dem wollen wir nichts wissen. Und statt dass wir sagen, wir sind so verschieden gemacht und Gott hat uns so verschiedene Aufgaben gegeben, es ist einfach wichtig, dass wir uns an seinem Wort festhalten, dass wir uns an seinem Wort orientieren und dass wir ein Herz haben, das gefüllt ist mit Liebe, und dann dürfen wir unseren Weg ganz getrost gehen. Jedes Geschöpf strahlt im Licht eine andere Herrlichkeit wider, so wie eine Blume eine ganz andere Herrlichkeit widerstrahlt als ein Blatt, ein grünes Blatt. Und doch ist jedes auf seine Art herrlich. Licht hat die Berufung, das Dunkle zu erhellen, denn Finsternis ist nicht nur die Abwesenheit von Licht, es macht uns deutlich, welche Auswirkungen die Abwesenheit von Licht hat. Nur mit Licht kann Richtiges erarbeitet werden. Wir sehen, was nötig ist, wir sehen, wie wir etwas anpacken müssen und dergleichen. Und jetzt diese Stelle, die ich zitiert habe in 1. Johannes 1, 1-5. Im Anfang war das Wort, der Logos, die Rechnung Gottes. Und das Wort war zu Gott oder bei Gott. Und das Wort war Gott. Dies war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm, nämlich in diesem Wort, war Leben. Das Wort vermittelt uns Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Eigenartig, welche Zusammenhänge da sind. Das Leben aus Gott ist das Licht der Menschen. Das heißt, das Leben aus Gott erhält uns unsere Umgebung und macht uns deutlich, welchen Weg wir gegangen sind und warum wir diesen Weg gegangen sind. Und es macht uns deutlich, welchen Weg wir weitergehen und warum wir diesen Weg weitergehen. Damit meine ich nicht, dass wir die einzelnen Schicksale unseres Lebens erkennen, also ich meine die einzelnen Begebenheiten, aber wir wissen, unser Weg führt zum Ziel, zu Gott, in Gott hinein. Wir sind zwar heute schon in Gott geborgen, aber es geht immer mehr in seine Herrlichkeit hinein. Und wenn wir dann befreit sind von diesem schwachen Leib, dann ist das noch viel wunderbarer. Also wir erkennen durch das Leben, durch das Licht, was um uns geschieht, wie es mit uns geschieht. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Finsternis kann Licht nicht erfassen. Finsternis flieht vor dem Licht. Wir sehen, dass das Leben des Gottes als das Licht der Menschen bezeichnet wird. Sein Leben ist für uns Licht. Durch sein Leben gehen uns Welten auf. Unsere Existenz bekommt eine ganz neue Qualität. Noch leben wir äußerlich in einer gefallenen Schöpfung und diese ist geprägt von Wellen und Wechselwirkungen, die uns sowohl den Tag als auch die Nacht erleben lassen. Wir haben Mühe damit, dass unser Leben eine Welle ist. Wir haben Mühe damit, dass überhaupt alles eine Welle ist, dass es hoch und runter geht. Wir hätten so gern eine Psyche, die ganz konstant ist, natürlich möglichst oben, ganz konstant oben, aber ja, keine Tiefflieger. Und wir setzen alles daran, dass unser Leben konstant wird, innerlich konstant wird. Und ja, keine Wellenbewegungen, aber, liebe Geschwister, in dieser Schöpfung besteht alles aus Wellen. Licht besteht aus Wellen, das Wasser besteht aus Wellen, die Elektrizität besteht aus Wellen, unser ganzes Leben besteht aus Wellen. Und Paulus sagt, ich vermag alles durch den, der mich kräftigt. Ich vermag Überfluss zu haben und Mangel zu haben. Und zwar nicht nur materiell, sondern in jeder Hinsicht. Überfluss und Mangel. Mangel haben wir nicht gern. Aber Mangel gehört zu unserem Leben. Und auch das Gefühl, dass Gott nicht in der Nähe ist, haben wir nicht gern. Wir möchten ihn immer präsent haben. Wir möchten ihn immer gegenwärtig spüren, wie das Hiob hatte. Und dann plötzlich kommt in seinem Leben das Gefühl, Gott hat sich von mir zurückgezogen. Das Gefühl hattest du ja auch ein bisschen kürzlich. Das Gefühl, was ist, wo bist du, Gott? Und gerade in diesen Zeiten entsteht etwas ganz Kostbares, dass wir mir denken, was mache ich falsch, dass Gott sich mir entzogen hat, wo liegt in meinem Leben eine Sünde, und dabei ist es nicht unbedingt eine Sünde, es kann eine sein, aber es kann unter Umständen auch etwas ganz anderes sein. In dieser Tiefe wird deutlich, wie ein Mensch sich sehnt nach der Gegenwart Gottes. Und wie er sagt, ich will dich, ich liebe dich, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ich will gar nichts mehr anderes als dich, aber ich spüre dich nicht und ich leide darunter. Und da wird die Liebe zu diesem Herrn sichtbar. Vor der Unsichtbarkeit und vor den Menschen. Und diejenigen, die dann in so ein Loch fallen und sagen, ach, der Herr hat mir nicht das gebracht, was ich denke, ich will nichts mehr zu tun haben mit dem Herrn. Da wird dann auch offenbar, was im Herzen ist. Ja.
Und ich glaube, da die Stelle 1. Korinther 4, weil es sehr wichtig, dass zuerst dann die oberen Erklärungen, das heißt, wir sind Schauspieler und Darsteller, zuerst vor Engeln und dann vor Menschen, die langen da die Gaben, weil die Weisheit an uns und durch uns.
Genau. Und ich bin überzeugt, als du dich so gefühlt hast, quasi Gott, du bist nicht mehr da und du darunter gelitten hast, da hat die Unsichtbarkeit gestanden. Bin ich überzeugt. Ja, ja. Und du hast dich elend gefühlt und denkst, was ist mit mir los, irgendetwas stimmt mit meinem Leben nicht mehr. Dabei liegt das Problem wo ganz anders. Oft ist es so, dass wenn wir uns in einer Katastrophe drin befinden, dass die Unsichtbarkeit schaut und wenn es uns gut geht, das beeindruckt die Unsichtbarkeit nicht. Satan hat es nicht sehr stark beeindruckt, dass Hiob ein solch gottesfürchtiges Leben geführt hat. Natürlich ist er ein gerechter Mann und so, aber nimm ihm nur alles weg. Und als ihm dann alles weggenommen wurde, da hat er gestaunt. Da haben die Engel gestaunt, die Fürsten da oben haben gestaunt. Und für die Menschen war diese Situation eine absolute Katastrophe. Sie dachten, ach, dieser hier Mensch, was der erdulden musste, man kann gar nicht hinschauen, das ist so schlimm. Haben ihn ja nur drei Freunde besucht und die anderen haben sich alle irgendwie aus dem Staub gemacht oder waren verhindert. Ja, ja, ich sag das nicht nur ironisch. Paulus war ja einmal ganz alleine vor dem Kaiser und niemand stand ihm bei. Und ich bin überzeugt, es gibt einige, die hatten keinen Mut, ihm beizustehen, dann gibt es andere, die waren wirklich verhindert. Und Gott lässt solche Situationen in unserem Leben zu, wo wir ganz alleine sind. Und das hängt nicht damit zusammen, dass unsere Geschwister untreu sind. Vergesst das nicht. Wenn ihr ganz alleine seid, sind nicht eure Geschwister untreu, sondern die sind vielleicht verhindert. Es kann sein, dass einige unter ihnen untreu sind. Aber ein Teil ist verhindert und Gott lässt es zu, damit wir unser Vertrauen ganz auf ihn, nur auf ihn. Er muss uns manchmal ganz alleine lassen, ich meine in Bezug auf die Geschwister. Das rechtfertigt natürlich nicht, dass wir unsere Geschwister nicht besuchen sollen und sie um sich kümmern sollen. Das auf keinen Fall. Aber wir werden in Situationen geführt, wo wir ganz alleine sind. Aber er ist dann da. Und das dürfen wir dann erleben.
Daniel, wenn Paulus gelesen, naja, er wollte ja nach Rom. Aber wer hat ihn verhindert? Das Satanas hat mich verhindert. Nur weil wir werden verhindert.
Ja,
auch da wirkt die Finsternis.
Ja, genau. Ja, ich möchte hier schließen, die Zeit ist um.
Darf man vielleicht noch sagen, ja? Glaube ist wunderbar, da freut sich Gott drüber, wenn unser Herz glauben kann. Mhm. An was er sich mehr freut, ist der dennoch Glaube.
Ja.
Dennoch.
Ja. Auch wenn ich gar nichts fühle von deiner Art. Ja. Also das ist die Hochschule. Das ist die Hochschule, ich denke, wenn dann eben alles, was wir früher erlebt haben, diese Führungen und diese Gebetserhörungen, wenn die dann plötzlich alle weg sind und wir unseren Herrn trotzdem noch lieben.
Ja,
das ist es. Dennoch. Und wir fühlen uns elend und denken, mit uns ist es ganz schlecht.
Psalm 71, wenn mir auch gleich Leib und Seele verschmachtet, bist du doch Gott meines Herzens Trost und mein Teil.
Ja.
Nur der Sterbensweg ist sicher unerreichbar für den Feind.
Ja.
Früher Karl Geier gesagt, da wird der Feind zum Schweigen gebracht.
Ja.
Das habe ich noch so in Erinnerung von den alten Rüttern.
Ja.
Da geht manches als auf.
Gut. Soll ich noch beten? Oder?
Ja,
gut. Vater im Himmel, wir dürfen einfach immer wieder neu wissen, du gehst mit uns einen wunderbaren Weg. Einen Weg, der uns in die Täler führt, aber auch in die Höhen. Und trotzdem, egal wo wir sind und wie wir uns fühlen, du trägst uns und du liebst uns. Und Paulus hat gesagt, ich bin gewiss, dass weder Zukünftiges noch Gegenwärtiges, weder Tiefe noch Höhe, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden können von deiner Liebe. Nicht mal unser Ungehorsam kann uns trennen von deiner Liebe. Lass uns an dem festhalten und mach du aus uns solche, die mit Freude und mit großer Liebe dir dienen und dir gehorsam sind. Wir danken dir dafür. Amen.
Amen. Wir haben das Lied schon aufgeschrieben.